Das ist anders angekommen in den Köpfen der Menschen. Wir haben auch mal eine Umfrage gemacht hier bei uns im Stadtteil und da haben wir Menschen von, sagen wir mal, von 10 bis, was war die älteste Person, 73 mal nachgefragt, wie die zum Thema Schwammstadt und blau-grüne Infrastruktur stehen, wie die das kennen, was sie umsetzen wollen. Und da haben wir auch gemerkt, die jüngeren Menschen, so bis 22, 23 und dann die älteren Menschen, sagen wir mal, ab dem Renteneintrittsalter, sagen wir mal so ab 60 Jahren, die waren da so begeistert für, die würden so gerne vieles umsetzen und verändern. Das, was ich als Wichtigstes in meiner Erfindung sehe, ist halt ein Konzentrat, was ich für wassergebundene Wegedecke erfunden habe. Das heißt, ich habe so einen Zaubersand, der eingemischt wird mit 20%. Was jetzt neu dazugekommen ist ab Februar, wir haben eine App entwickelt, das ist der Cityfire, wo Städte und Kommunen, sagen wir mal, nach der Klimaanalyse die hochladen können und dort Maßnahmen selber bestimmen können. Die kriegen angezeigt, wie viel kostet die Maßnahme, wie viel Quadratmeter sind das, was bewirkt diese Maßnahme. Ich kann Förderanträge stellen, ich kann mit einem VOB-Checker prüfen, ob die Ausschreibung auch dazu passt.
Wir haben das Wasser aus unseren Städten verjagt. Wir haben es in Rohre gesperrt und unter Asphalt begraben. Doch was passiert, wenn das Wasser zurückkehrt und wir haben vergessen, wie man mit ihm tanzt? Moin zu dieser Folge von Wasserkünste. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und in dieser Folge begrüße ich einen Mann, der weltweit unterwegs ist und eine Mission hat, die Beziehung zwischen Wasser und Stadt und Mensch zu verbessern. Er zeigt uns, warum die Stadt der Zukunft wie ein Schwamm funktionieren muss. Und wieso es keine sinnvolle Alternative zu einem neuen Umgang mit Wasser im urbanen, im städtischen Raum gibt. Ist Wasser für uns wirklich nur noch ein Umweltproblem? Oder ist es ein wirkungsvolles, ein überlebenswichtiges Element für unsere Kultur? Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch rund um das Thema Wasser und blau-grüne Infrastruktur mit Alexander Siebold. Moin Alexander, wie geht's dir und warst du heute schon im Wasser?
Auf jeden Fall. Moin Jörg. Danke für die Einladung. Also im Wasser bin ich fast jeden Tag mit den Produkten, die erfunden werden müssen, bei den Projekten, die wir begleiten. Also von daher kann ich nur Ja sagen.
Sehr gut. Wir haben heute eine neue Sendung, eine neue Episode zum Thema, das wir so noch nicht hatten, nämlich blau-grüne Infrastruktur. Und das ist mega interessant. Aber bevor wir da eintauchen, erst mal eine Frage, wer ist Alexander Siebold? Weil viele, die da draußen zuhören, den Podcast schon kennen, die kennen nicht unbedingt immer alle meine Gäste. Und das ist ja das Spannende daran. Also, wer ist Alexander Siebold?
Ja, Alexander Siebold bin ich in erster Linie. Es geht darum, ja, ich bin in Riga geboren, bin dann mit 7 Jahren nach Deutschland gezogen. Hier habe ich dann meine Schule gemacht, meine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann. Da hatte ich die Möglichkeit, nach Riga zurückzugehen, genau in diesem Bereich mit Klima, Produkten zu arbeiten. Dort habe ich dann nach meiner Ausbildung gearbeitet und die Produkte entwickelt, war von Amerika bis China überall unterwegs, habe parallel meinen Master in Betriebswirtschaftslehre gemacht und seit 3 Jahren beschäftige ich mich vollkommen alleine, weil ich das ganze Thema Schwammstadt und blau-grüne Infrastruktur nicht als Puzzlestein sehe, dass man sagt, ich mache das, sondern ein übergeordnetes Thema, dass ich sage, ich muss alles abdecken, weil heutzutage ist es halt sehr schwierig, auch mit der Budgetierung bei den Städten und ähnliches, dort mit verschiedenen Partnern und Akteuren zu agieren.
Eine kurze Frage, weil Wasserkünste dreht sich ja nicht nur um das Wasser, sondern das Wasser auch in Reisen und Ähnlichem. Und ich habe von vielen Menschen gehört, die schon in Riga waren. Mein Vater war auch lange in Riga. Ich habe es aber selber nie geschafft. Es muss eine wunderschöne Stadt sein.
Es ist eine wunderschöne Stadt. Ist ja genau nach dem Ebenbild, weil das zwei alte Hansestädten ist. Die Altstadt wurde ja so gebaut wie die Bremen auch. Das heißt, in Riga stehen auch die Bremer Stadtmusikanten am Petersdom. Und das sind halt Brüderstädte.
Cool. Also du sagst, das ist eine Reise wert.
Das ist auf jeden Fall eine Reise wert, auch anschließend Richtung Ostsee heraus. Wunderschön.
Das ist schon eine Frage, die eigentlich später gekommen wäre, aber das ist jetzt schon passend, weil ich habe mich gefragt, was ist dein Verhältnis zum Baltikum? Weil du ja schon immer mal wieder bei deinen Posts und sowas und bei deiner Vita merkt man ja schon, da ist ein Hang zum Baltikum. Jetzt haben wir es geklärt, wieso.
Ja.
Es muss eine wunderschöne Region sein und irgendwann machen wir das auch nochmal. So, Wasserkünste dreht sich ja das Narrativ ums Thema Wasser. Wie ist dein Verhältnis zum Wasser? Du sagst, vor 3 Jahren bist du quasi ins kalte Wasser gesprungen irgendwie. Wie kam es dazu?
ins kalte Wasser bin ich dazu gesprungen, weil es einfach für mich ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff ist. Und anhand dieser Erfahrung, die ich schon in dieser blau-grünen Infrastruktur, in dieser grünen Bubble sammeln konnte, seit über 10 Jahren, habe ich gesagt, das ist eine Ressource, die nicht so verschwendet werden kann. Es kann nicht sein, dass Logistikfirmen irgendwelche Regenwassergebühren bezahlen müssen, wenn wir das Regenwasser nutzen können. Weil ich sehe immer so die Stadt dahinter oder die Anwendung dahinter, dass man einen Parkplatz machen kann, darunter einen Retentionskörper und das Wasser nutzen kann, was auch wieder zurück abgegeben werden könnte. Wenn ich so an die ganzen Baumärkte denke, die ganz viele Pflanzen haben oder ein Gartencenter haben. Das ist eine Ressource, die sehr, sehr viel wert ist und die man nicht aus dem Wasserhahn bringen sollen würde, weil das Wasser ist, finde ich, für solche Zwecke zu schade. Wir haben Menschen, die ohne Wasser leben, ohne sauberes Wasser, und wir, sagen wir mal, kippen das auf die Pflanzen. Das geht auch anders.
Mhm. Gab es einen Moment, wo du sagtest, also den du jetzt festmachen kannst, das Wasser ist mein Ding?
Das Wasser ist mein Ding. Ich war immer so, sagen wir mal, wie man so schön sagt, so eine Wasserratte. Nach der Schule hatten wir ein Schwimmbad, was vormittags für die Schule genutzt worden ist und nachmittags halt ein freies Schwimmbad war. Und dann war ich der Erste, der da war, mit einer Jahreskarte und immer im Wasser war, weil ich einfach aus einer Region komme, aus Riga, wo direkt alles im Wasser drumherum ist. Das hat mich auch immer wohl gefühlt. Und wie das Schicksal so ist, heißt ja meine Frau Marina, die auch was mit dem Wasser zu tun hat.
Okay, ich merke schon, das ist rund bei dir. Das läuft ganz gut. Nun bist du ja auch Familienvater und das sieht man bei deinen Posts bei LinkedIn auch. Das Medium haben wir uns ja auch kennengelernt, weil ich das super spannend fand, was du dort machst und was du postest. Und ab und zu taucht dann auch eins deiner Kinder auf und das hast du mit dabei. Und wovor hast du am meisten Sorgen, wenn es um die Zukunft deiner Familie jetzt in Bezug auf Wasser geht?
Die Wasserknappheit, weil ich merke jedes Mal, wie die Anforderungen sind, auch von den Städten anhand der Klimaanalysen, die gemacht werden, wo es einfach um Hitze in der Stadt geht. Wie viele jüngere Menschen oder Kleinkinder und ältere Menschen Probleme haben und auch, sagen wir mal, das nach hinten losgehen kann, gesundheitlich. Oder es gibt auch viele Menschen, die an Hitzetode sterben. Und das möchte ich halt vermeiden, mit Wasser in der Stadt lassen, die Verdunstungskühle nutzen und halt das Grün in der Stadt.
Wir haben ja die tatsächlich immer steigende, in den letzten Jahren steigende Zahlen an Hitzetoten.
Ja.
Fällt dir da irgendwas auf, dass man oder dass dann Umdenken stattfindet oder dass das irgendwie in den Köpfen der Menschen auch langsam angekommen ist? Also ich meine, wir schwitzen im Sommer, es wird heiß in der Stadt, wir gehen zum nächsten Brunnen und merken, der ist trocken. Ja. Weil es ist kein Geld da, den Brunnen sauber zu halten. Also ist da kein Wasser drin, können wir es nicht abkühlen. Oder es wird eben Müll reingeschmissen oder sonst irgendwas. Und trotzdem ist es irgendwie, habe ich zumindest subjektiv, das Gefühl, noch nicht richtig in den Köpfen der Menschen angekommen, oder?
Das ist anders angekommen in den Köpfen der Menschen. Wir haben auch mal eine Umfrage gemacht hier bei uns im Stadtteil. Und da haben wir Menschen von, sagen wir mal, von 10 bis, was war die älteste Person, 73 mal nachgefragt, wie die zum Thema Schwammstadt und blau-grüne Infrastruktur stehen, wie die das kennen, was sie umsetzen wollen. Und da haben wir auch gemerkt, die jüngeren Menschen, so bis 22, 23 und dann die älteren Menschen, sagen wir mal, ab dem Renteneintrittsalter, sagen wir mal so ab 60 Jahren, die waren da so begeistert für, die würden so gerne vieles umsetzen und verändern. Aber die Menschen, die, sagen wir mal, tagtäglich zu der Arbeit gehen und, sagen wir mal, diese Leistung auch ermöglichen durch Steuern und Ähnliches, die sind noch zu sehr in ihrem Kopf drinne und lassen das Thema noch nicht ran. Ich kann das verstehen, viel Alltagsstress, Stress im Beruf, Familie und Ähnliches, was da drauf staut. Aber ich denke mir immer so, irgendwann kommt das Alter, wo wir auch in Rente gehen und dieses Problem uns angreift. Und das würde ich gerne schon vorab bekämpfen.
Ist es nicht zu kurzsichtig? Denn wenn man jetzt mal in den südlichen Ländern unterwegs ist, dann siehst du ja, dass es dort eben Siesta gibt, also oder Mittagspause oder wie auch immer, also lang, 2-3 Stunden teilweise oder noch länger, einfach weil man in der Hitze nicht arbeiten wollte. Das war früher schon so und jetzt müssen wir es ja langsam bei uns auch einführen. Also sollten nicht eher die Leute, die jetzt noch aktiv im Arbeitsleben stehen, da viel mehr drauf achten?
Ja, dafür kümmere ich mich, sagen wir mal, mehr Wege herum, dadurch, dass ich auf vielen Fachveranstaltungen bin oder auch ab und zu bei uns in den Kaufhäusern stehe und einfach die Leute mal anspreche und unverbindlich sage, was die machen könnten, was auch Maßnahmen sind, die nicht so teuer sind, was man sofort eigentlich innerhalb von 2 Wochen oder von 1 Woche umsetzen könnte bei sich zu Hause.
Wir gehen gleich nochmal drauf an, was du eigentlich machst, weil wir haben, wir haben zwar drüber gesprochen, wer du bist, aber noch nicht so richtig, was du machst. Das machen wir gleich. Lass uns im Vorwege nochmal ein bisschen die Begrifflichkeiten klären. Wir haben über blau-grüne Infrastruktur gesprochen. Was ist das überhaupt? Was verbirgt sich dahinter? Es klingt nett, aber Infrastruktur verbindet irgendwie jeder mit Autobahn, Straße, S-Bahn, U-Bahn, aber blau-grüne Infrastruktur?
Blau-grüne Infrastruktur ist ungefähr das Netzwerk in der Stadt oder sagen wir mal auf dem Land, das Blau, das Wasser mit Grün, den Pflanzen drumherum verbindet. Und die Schwammstadt als übergeordneter Begriff, das Wasser, was ich in der Stadt habe, auch wieder abgeben kann.
Mach mal ein Beispiel, damit das vielleicht noch greifbarer wird. Also ich meine, wir haben ja Wasser in der Stadt. Wo haben wir das? Du lebst nun in einer großen Stadt in Niedersachsen und da fließt auch ein großer Fluss durch. Da könnte man sagen, ja, da ist ja jetzt Wasser. Also hast du ja eine blau-grüne Infrastruktur.
Ja, das geht aber gezielt, sagen wir mal, auf die Bereiche, die es gibt bei der Quartiersplanung, dass man sagt, wir arbeiten nicht mit Asphalt oder Beton. Wir nehmen wasserdurchlässige und wasserspeichernde Sachen, die durch die Verdunstungskühlung drumherum alles kühlen würden. Und bei dem grünen Bereich hätte ich das so gesagt, wenn man eine Dachbegrünung oder eine Fassadenbegrünung macht, die auch, sagen wir mal, Lärm oder Isolation fördert, dazu auch die Verdunstungskühlung bringt, ist das schon ein anderes Netzwerk. Das ist wie so Mykorrhiza, die viele Bäume oder viele Elemente miteinander verbindet und jedes der Elemente darum wertet sich auf.
Also ist die Kombination von Wasser und Pflanzen, die da den besonders guten Effekt bringen?
Ja.
Und was sind die Effekte dann genau?
Also zum Beispiel bei der Fassadenbegrünung können wir bis zu 3 Grad Umgebungskühlung kühlen und ich glaube, dass wir bis zu 10 Dezibel an Lautstärke reduzieren. Das heißt, ganz interessant für Stockwerke, die, sagen wir mal, erdnah liegen in einer großen Verkehrsstraße, dass es ruhiger ist im Haus drinne. Bei Fassadenbegrünung haben wir halt die schöne Isolation. Das heißt, im Winter brauchen wir keine Klimaanlage anzumachen. Durch die Verdunstungskühlung auf dem Dach haben wir halt 3 bis 5 Grad kühler in den Häusern drinne. Und im Winter, dadurch, dass wir eine Isolationsschicht drauf haben, wird es wärmer. Das heißt, wir sparen uns auch viele, sagen wir mal, Kühlungs- und Heizkosten.
Bei der Dachbegrünung meinst du jetzt?
Bei der Dachbegrünung, ja.
Ja, okay. Und sind das die, wie kommt da das Blau rein? Also das wäre jetzt das Grüne. Du sagst ja auch, grüne Städte sind gesündere Städte.
Ja.
Wie kommt da jetzt das Blau dann noch mit rein? Also ich nehme mal an, Blau signalisiert ja oder symbolisiert in dem Fall das Wasser. Grün haben wir gerade schon gesagt.
Das Blau wäre schön damit zu verbinden, wenn ich schon bei der Dachbegrünung bleibe. Das Wasser sickert in die Dachbegrünung rein, bis das Substrat gesättigt ist. Das andere würde ja dann über die Rohre nach unten laufen. Mhm. Und wenn wir mit einem Retentionsdach arbeiten könnten, könnten wir das Wasser dort speichern und wenn wir es brauchen, wieder abgeben. Oder wir führen das Wasser in eine externe Zisterne, die dann unter dem Parkplatz gebaut ist und nutzen das Wasser im Sommer.
Okay, da hinten melden sich 3 Leute gerade, die sagen, was ist ein Retentionsdach?
Retentionsdach hat die Eigenschaft, dass wir eine Schicht zwischen dem, sagen wir mal, dem Dach und zwischen dem Dach und der Dachbegrünung an sich eine Schicht einbauen, die ist komplett aus, sagen wir mal, aus naturfreundlichen Materialien, die Isolation übernehmen und die Wasserspeicherung übernehmen. Sagen wir mal, das Wasser sickert da rein, alles, was so viel ist, wird abgegeben und der Rest wird da drinnen gespeichert. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn ich einen Blumenkübel habe und unten die Drainage und oben die Drainage reingebe.
Mhm. Das bedeutet dann auch, dass die entsprechende Statik bei den Häusern sein muss, oder?
Das auf jeden Fall. Deswegen arbeiten wir da meistens mit Leichtbaustoffen drinne, die, sagen wir mal, wie Bleton, Lava, BIMS und ähnliches, was sehr, sehr leicht ist, damit wir halt die Statik auch gewährleisten können.
Ist das dann nur was für neue Gebäude oder kann man das auch auf älteren oder an älteren?
Auf gar keinen Fall ist es nur was für neue Gebäude. Das ist für alle Gebäude. Sagen wir mal, wir haben auch viel die Erfahrung gemacht, in den neuen Quartiersbau, was wir haben, dass nicht nur das Dach begrünt ist, sondern auch der Fahrradständer begrünt ist, der Müllplatz begrünt ist, wo die, sagen wir mal, die Tonnen drunter stehen, oder aber auch, dass Bushaltestellen begrünt sind, was auch eine, sagen wir mal, die Flora und Fauna fördert, durch die ganzen, sagen wir, Bienen, Insekten, Biodiversität ist das große Thema dabei, aber auch durch die Verdunstung ein angenehmeres Raumklima schaffen.
Da hast du mir gerade eine schöne Überleitung gebaut. Das ist nämlich eine der Fragen, die ich noch hätte, dass du, das wäre ja sagen, grüne Städte sind ja auch belebte Städte. Mhm. Und ja nicht nur von Menschen, sondern von Insekten, Vögeln, anderen Säugetieren. Also es gibt ja in Berlin auch die Fotos von den Füchsen, die dann durchlaufen durch die Stadt und da richtig leben mittlerweile. Welche Rolle spielt das für deine Arbeit mit einer blau-grünen Infrastruktur? Also denkt ihr das mit?
Das auf jeden Fall. Also das ist das oberste Thema, dass sich, sagen wir mal, alles, das heißt die Natur, wenn wir mal so überlegen, ich nenne das immer, das hatte ich auf einem Fahrradweg, links wurde Asphalt eingebaut, rechts wurde eine wassergebundene Wegedecke eingebaut. Wir hatten draußen 36 Grad und dann habe ich einfach mal die Temperatur gemessen, live vor Ort. Und dann hatte ich, dass der Asphalt ungefähr 46, 42 Grad hatte in manchen Bereichen und die wassergebundene Wegedecke war zwischen 26 und 31 Grad. Kommt drauf an, wie die Sonne schien. Und dann sage ich, ihr müsst mal überlegen, wir haben Schuhe drunter, weil wir mit unseren Haustieren, mit unseren Hunden rausgehen, die Pfötchen verbrennen. Und das kann nicht gut sein, nicht für uns und für keinen.
Mhm.
Das heißt, ich integriere das immer. Das geht darum, dass man, sagen wir mal, auch was ich gerne mache, ich verteile in der Schule Tütchen mit Blumensamen, mit Wildblumensamen aus, sagen wir mal, regionaler Herstellung hier vor Ort. Und dann gehen die Kinder rum und verteilen das einfach so. Die machen das, denen macht das Spaß und wir können so Freiräume schaffen. Und es ist ja immer schön und nett, wenn man vorbeigeht und da alles am Blühen ist.
Mhm. Auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, also wenn man die Besitzer von zum Beispiel jetzt Hunden oder sowas anspricht, dann ist das, glaube ich, bei denen relativ schnell drin. Bei Insekten, da scheiden sich wahrscheinlich schon die Geister. Und bei Vögeln mag es noch irgendwie gehen. Aber denkt ihr das auch mit im Sinne von, wenn wir eine blau-grüne Infrastruktur bauen, dann soll die auch so gebaut sein, dass wir den Insekten, den Vögeln, den Säugetieren Lebensraum bieten, den sie also auch besiedeln können, im wahrsten Sinne des Wortes, also aktiv einbauen, dass es für Insekten und Vögel interessant ist?
Sehr, sehr, auf jeden Fall. Also ich bin da immer am Vorwort dafür, dass man so viel, sagen wir mal, wir haben das den Versuch mit Nacktschnecken gemacht bei ihrer Wanderung und auf Asphalt laufen die nicht so gerne, überqueren nicht so gerne das Areal zu dem nächsten Areal als auf einer wassergebundenen Wegedecke, was einfach natürliche Rohstoffe sind, die sich vom Gefühl her anfühlen, aus dem Instinkt heraus, was die schon kennen. Das ist kein künstlich erbautes Bauwerk, sondern es geht darum, die können von der Seite A des Waldes in den Seite B des Waldes gehen und können da neue Areale erforschen und ähnliches, was auch die Vermehrung und ähnliches fördert.
Ich denke gerade bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen, die zuhören, wird sagen, super, um mein Hochbeet und um mein Staudenbeet mache ich jetzt eine Asphaltdecke, da kommt keine Schnecke mehr drüber. Leute, das ist nicht der Sinn der Sache, sondern der ist natürlich ein anderer. Jetzt haben wir Blau-Grün haben wir geklärt, also Grün wäre zum Beispiel eine Dachbegrünung, Grün wäre zum Beispiel eine Fassadenbegrünung oder vielleicht auch Staudenbeete oder ähnliches.
Ja, und die Bäume, die in der Stadt neu gepflanzt werden.
Stadtbäume, ja, okay. Jetzt Blau wäre das Wasser, aber wie baut ihr mit Blau eine Infrastruktur auf? Also Grün kann ich mir vorstellen, die Häuser stehen da, machen wir vorne ein Loch rein, machen eine Fassadenbegrünung drauf, check, läuft. Ist oben ein Dach drauf, ist ein Flachdach, legen wir eine Wurzelschutzbahn drauf oder vielleicht ist es schon wurzelfest, Statik passt einigermaßen, machen wir eine Begrünung drauf, check, läuft. Aber wie bringst du das Blaue da jetzt mit rein, außer dem Retentionsdach, bei dem du sagst, das Wasser bleibt, weil es durch den Regen kommt, einfach länger auf dem Dach. Aber ich glaube, da ist doch noch mehr in der Stadt.
Der größte Punkt in der Stadt im Blau ist, sagen wir mal, der Aspekt, dass man sagt, entsiegeln, da wo es geht. Natürlich, die Autobahnen müssen da bleiben, wir müssen uns fortbewegen. Die möchte auch keiner jemanden wegnehmen. Das ist immer meine Aufklärungsarbeit. Wir wollen jetzt nicht hingehen und sagen, auf der Autobahn Tempolimit 30, wir fahren jetzt auf einer wassergebundenen Wegedecke. Das ist nicht der Sinn der Sache, aber da wo es geht, entsiegeln. Weil das Wasser kommt ja durch den Regen auf, die wassergebundene Wegedecke speichert das Wasser und in Hitzetagen gibt es das Wasser auch wieder ab, sodass wir, sagen wir mal, bis zu 2-3 Wochen auch bei den heißen Sommertagen keine Staubbildung haben.
Okay, super. Und das hilft dann im Endeffekt auch zum Beispiel wieder den Stadtbäumen, weil mehr an Ort und Stelle versickert, die mehr Wurzelraum haben und so weiter.
Das hatten wir auch auf diesem Projekt, wo ich mit dem Thermometer umgegangen bin. Links hatten wir Wurzelaufbrüche. Dadurch, dass kein Luft- und Wasseraustausch gewährleisten könnte, auf der Asphaltseite und bei der wassergebundenen Wegedecke war es halt eine gerade Strecke, so dass man auch keine Angst haben muss mit seinem Fahrrad oder mit seinen Inlinern oder mit Ähnlichem, dass da irgendeine Stolperfalle ist, wo ich hinfallen könnte.
Das kann ich aus eigener Erfahrung unterstreichen. Wir haben hier einen Fahrradweg, den ich jeden Tag ins Büro fahre und der war bis vor vielen Jahren tatsächlich asphaltiert. Da sind relativ viele Bäume dran, also meistens Ahörner, und die da dann wachsen, auch ziemlich mächtig teilweise. Und der Asphalt ist an so vielen Stellen aufgebrochen. Da konnte man nicht mehr in Ruhe fahren. Dann haben sie angefangen, das einfach abzutragen an den Stellen, haben Pflastersteine draufgelegt. Das hat dann gefühlt auch 3 Tage gehalten und dann waren die hoch. Und jetzt ist es eine wassergebundene Decke. Und es läuft. Da ist ab und zu steht mal ein bisschen Wasser hier und da und ab und zu ist mal irgendwie eine kleine Lunke, aber ansonsten hast du nichts mehr mit Wurzeln, die hochkommen und die Bäume sind tipptopp in Ordnung. Also das ist wirklich beeindruckend, wenn man das selber erfährt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, was wir auch viel gemacht haben, sagen wir mal, man kann nicht sofort sagen, wir haben jetzt einen Fahrradweg von 5 Kilometer und wir reißen das morgen auf. Da, wo diese Wurzelaufbrüche sind, dass man das links und rechts einmal 3 Meter dahin oder 5 Meter dahin und 5 Meter dahin abfräst und gezielt die wassergebundene Wegedecke einbaut.
Das ist sehr interessant, was du sagst, weil der Dr. Andreas Stohwasser, mit dem ich einen Podcast gemacht habe über Gewässersanierung, Gewässererhaltung, der hat ein bisschen aus seiner Praxis erzählt und er sagte, um überhaupt mal ins Tun zu kommen, ist es ganz oft die Idee zu sagen, lasst es uns doch einfach mal auf 100 Meter ausprobieren. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und wenn das gut ist, dann können wir ja nochmal 100 oder 200 oder 300 oder 5 Kilometer machen. Aber wir probieren es einfach mal aus. Und das hat den Effekt, dass die Menschen das sehen, verstehen und erst dann auch leichter umsetzen kann. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine super Idee, sowas einfach mal zu machen. Ja.
Ja, cool. Das freut mich auch immer wieder, dass man sagt, wir beginnen im Kleinen, dass man nicht die große Maßnahmen hat, dass man sofort so einen Impact hat von den Maßnahmen. Dazu haben wir auch unser, sagen wir mal, mobilen Weg, den man auf Festivals, Bühnen oder durch Waldwege, wo man sehr hohen Wurzelbestand hat, ausbreiten kann. Das ist ein wasserdurchlässiges Geotextil mit Drainagerohren versehen, links und rechts. Und da kann man dort die wassergebundene Wegedecke aufbauen und dann hat man temporär oder wenn man möchte länger was von eine wassergebundene Wegedecke, ohne irgendwelche Wurzeln kaputt zu machen oder ähnliches. Die kann man aufbauen und nächstes Jahr beim Festival wieder aufbauen.
Das heißt, ihr legt das Vlies mit Drainagerohren drunter aus, dann kommt eine wassergebundene Decke obendrauf?
Das muss nicht sein, die wassergebundene Wegedecke. Viele machen das zum Beispiel auch mit Holzsplittern oder mit Kies oder ähnliches. Es kommt immer drauf an, wo das ist. Aber wassergebundene Wegedecke ist schon für die Wege, die länger da sind oder große Belastungen haben.
Okay, das ist ja cool. Wir haben sowas tatsächlich jetzt beim Festival mit einer Paludimatte gemacht, damit die Leute nicht einsinken. Mhm. Aber sowas ist natürlich auch cool. Sehr schöne Idee. Das werden wir sicherlich auch irgendwie verlinken können, damit man sich das mal angucken kann. Wenn du jetzt mal so aus deiner Praxis heraus, nee, ich mach's mal andersrum. Jetzt müssen wir endlich mal klären, was du überhaupt machst. Also, du bist in Einkaufszentren und sprichst die Leute an. Du bist in Schulen und verteilst Tütchen mit Samen, die Menschen rausbringen. Du rennst mit dem Thermometer rum und misst auf dem Fahrradweg Temperaturen. Kann man damit Geld verdienen?
Damit kann man nicht Geld verdienen. Das mache ich dem guten Zweck wegen, weil ich da halt was Großes sehe. Das andere dahinter ist halt, was ich primär mache, das ist die Beratung von Unternehmen, Städten und Kommunen zu Maßnahmen, die durchführen könnten. Ich mache die Produktentwicklung, ob es Substrate sind, ob es wassergebundene Wegedecke sind, ob es Retentionskörper sind, ob es andere coole Materialien sind, die dann in Verkehr gebracht werden. Und der dritte Zweig ist halt der ökologische Häuserbau, wo wir die Kunden beraten und mit unserer eigenen Fabrik mit nachhaltigem Holz aus Riga die Häuser in Holzständerwerk oder modular aufbauen.
Das ist ja klasse. Und das ist quasi dein zweites Standbein.
Das ist mein zweites Standbein. Was jetzt neu dazugekommen ist ab Februar, wir haben eine App entwickelt, das ist der Cityfire, wo Städte und Kommunen, sagen wir mal, nach der Klimaanalyse die hochladen können und dort Maßnahmen selber bestimmen können. Die kriegen angezeigt, wie viel kostet die Maßnahme, wie viel Quadratmeter sind das, was bewirkt diese Maßnahme. Ich kann Förderanträge stellen, ich kann mit einem VOB-Checker prüfen, ob die Ausschreibung auch dazu passt. Und dann kann ich das alles über alle Ebenen, ob es jetzt von der Kommune zum Land, zum Bund nach Europa ist oder auch untergeordnet. Genau das wollten wir damit machen, damit ich, sagen wir mal, mein Praxiswissen, was ich mir eingeeignet habe, auch umsetzen kann auf die ganzen Städte, die es so gibt.
Das ist spannend. Da lass uns nochmal drauf eingehen. Also das heißt, diese App ist in erster Linie für Kommunen gedacht.
Für Städte, Kommunen und sagen wir größere Unternehmen, die viel Fläche haben.
Okay. Und die stellen fest, wir wollen was mit der blau-grünen Infrastruktur machen oder wir müssen was machen, weil es einfach zu heiß ist oder unsere Stadtbäume kaputt gehen oder wie auch immer.
Ja.
Und wie geht's dann weiter?
Da geht es so weiter, dass man mehrere Stufen hat. Zum Beispiel, ich bin jetzt eine Kommune und ich bin der Klimamanager oder der Klimaanpassungsmanager vor Ort. Ich kriege eine Klimaanalyse oder ich kriege Feedback aus der Stadt, dass was gemacht werden muss. Ich habe mein Budget und ich weiß vielleicht noch nicht, was ich machen kann. Da kann man mit unserer App sagen, okay, ich definiere Bereiche, die ich gerne entsiegeln wollen würde oder begrünen wollen würde. Ich kann die Produkte dazu auswählen, was ich machen wollen würde. Zum Beispiel, ich möchte eine wassergebundene Wegedecke, 200, 300 oder 1000 Quadratmeter. Was brauche ich dazu? Dann kommt das dann an, dass man sagt, okay, ich brauche eine Tragschicht, ich brauche eine dynamische Schicht, ich brauche Deckschicht, ich brauche Drainage oder brauche ich keine Drainage, die man dann eintragen kann. Und zum Schluss kriege ich dann noch einen Preis raus, was das circa kosten würde, damit einbauen, damit ich meine Maßnahme voll kalkuliert planen kann. Anhand dessen kann ich dann sagen, ich erstelle mir die Ausschreibung dadurch mit dem VOB-Checker, den wir integriert haben. Und danach kann ich auch sagen, okay, ich kann meine Stadtbäume kartieren und sagen meinen Mitarbeitern, okay, die und die Bäume müssen gegossen werden und die können dann gezielt an die Bäume fahren, die man dann zum Beispiel mit einem Sensor ausstatten könnte. Wann ist die Feuchtigkeit weg? Weil zum Beispiel habe ich das erlebt, in manchen Kommunen wird sehr, sehr viel Geld verschwendet dafür, dass die Mitarbeiter im Sommer jeden Morgen rausfahren und jeden Baum gießen, ob er es braucht oder nicht.
Und dein Geschäftsmodell dabei ist jetzt, gut, du hast bei der App-Entwicklung wahrscheinlich mitgeholfen, hast unterstützt, hast dein Wissen einfließen lassen.
Ja.
Aber dein eigenes Business ist, du bist Berater quasi für die blau-grüne Infrastruktur, richtig?
Und Produktlieferant, kann man so nennen, mit den Produkten, die ich selber erfinde.
Okay, und diese Produkte sind auch wiederum für die blau-grüne Infrastruktur?
Die sind nur für die blau-grüne Infrastruktur, deswegen auch bei Thema Wasserrückhaltebecken arbeite ich nicht mit Plastik oder Kunststoffen oder ähnliches. Bei mir, das Einzige, was ich in Kunststoff habe, ist durch einen Partnerbetrieb, das aber auch recycelt aus gelben Säcken gewonnen. Aber sonst arbeite ich nur mit Naturmaterialien.
Und deshalb schleppst du dein Kind ins Labor und lässt es auf Steinen rumklopfen, damit es heute schon weiß, was es morgen machen muss.
Ja, ich finde, das ist eine coole Sache, weil ich finde, das kommt zu kurz in der Schule. Überhaupt das Thema mit Natur und Umwelt und was man tun kann. So, dass ich meiner Tochter sage, hey, das sind solche Eigenschaften und sowas Cooles, was du selber machen kannst. Und die hat auch viel Spaß dran. Ab und zu, wenn wir irgendwo unterwegs sind, findet die einen Stein, dann bringt die, hey Papa, was ist das für ein Stein? Sag ich, okay, es kann Granit sein, lass uns den mal zerteilen, dann gucken wir mal drinnen rein. Und da hat sie sehr viel Spaß von, dass sie mittlerweile, wenn wir in Urlaub sind, eine ganze Tasche voll mit Steinen hat. Das ist dann wörtlich, stellst du Steine mit dir rum.
Ja, super, also das ist natürlich mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und neugierig zu sein, ist ja das Schönste, was du machen kannst oder dem Kind beibringen kannst, finde ich zumindest. Ja. Also bleibt ja immer offen, also für alle Menschen, die da draußen neugierig sind, die haben ja, zumindest wenn sie neugierig auf das Leben und auf die Natur und Umwelt sind und auf das, was so passiert, glaube ich, deutlich mehr vom Leben. Finde ich sehr spannend und ich glaube, da können viele dich und deine Tochter beneiden, dass ihr eben so viel Spaß daran habt. In dem Labor bist du und entwickelst dann quasi auch neue Substrate für die blau-grüne Infrastruktur zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel, was mein größter Erfolg, will ich das nicht sagen. Das, was ich als wichtigstes in meiner Erfindung sehe, ist halt ein Konzentrat, was ich für wassergebundene Wegedecke erfunden habe. Das heißt, ich habe so einen Zaubersand, der eingemischt wird mit 20%. Das heißt, ich habe geringere Transportkosten und ähnliches und ich kann lokal zu 80% die Steine vor Ort nutzen. Das heißt, ich habe mein Konzentrat, was ich mitbringe, mach dann die ganzen Tests, die ganzen Analysen und sag, okay, wir müssen da 15, 20 oder 18% dazu mischen und dann haben wir die Stabilität, die Wasserdurchlässigkeit und die Schärfestigkeit und so, dass wir die garantieren können, egal mit was für ein Ausgangsmaterial wir arbeiten vor Ort.
Das ist super spannend. Und das funktioniert mit jedem Gestein, das du dann vor Ort vorfindest? Also wir haben ja dann im Süddeutschland haben wir vielleicht eher ein kalkhaltiges Material. Hier oben haben wir eher ein Gneis oder ein Granit oder ein ähnliches Material. Das heißt, das ist im Endeffekt für dich egal, weil das keine Wechselwirkung oder sowas gibt.
Deswegen, wir haben da, sagen wir mal, die in dem Material eine Bindung drinne durch verschiedene Stoffe, die da drinne sind. Dass es auch, sagen wir mal, Steinen oder Körnungen gibt, wo wenig Feinanteil ist, das kompensiert. Und natürlich auch bei weichen Materialien, wenn ich jetzt so ein Dolomit oder sowas nehme, die Härte mit reinbringt.
Okay.
Und wir arbeiten weltweit damit in knapp 60 Steinbrüchen mit dem Konzentrat. Von Amerika bis, sagen wir mal, bis China, wo das schon überall geliefert oder getestet worden ist. Und wir hatten bis jetzt noch keinen Ausreißer, wo wir sagen, mit dem Stein können wir nicht arbeiten.
Und das bedeutet, dass im Endeffekt kann das Wasser dann durch? Also, ja, eine wassergebundene Wegedecke im Endeffekt.
Ja.
Die du brauchst. Okay, krass. Ja, das ist super spannend. Ja, da können die Leute dann natürlich auf deiner Webseite dann dementsprechend auch mal nachgucken, was das ist und mit dir Kontakt aufnehmen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin oder eine Kommune bin und sage, ich möchte gerne was machen, ich weiß aber noch nicht so hundertprozentig wie, dann kann ich mich im Prinzip an dich wenden.
Ja, das kannst du gerne machen. Das heißt, entweder über die Einführung des Cityfires, um die weiteren Maßnahmen zu vereinfachen, damit man die Person da reinbringt, das alles integriert und anpasst, genau auf die Stadt mit deren Wünschen, die haben. Oder halt im klassischen Beratungsstil, dass man sagt, hey Alexander, wir haben hier was geplant, kannst du mal mit uns durch die Stadt laufen und gucken, was für einen Impact wir mit Budget X hinkriegen würden. Dann laufe ich rum und sage, okay, das könnte man machen, das könnte man, das könnte man machen. Bereite das Projekt mit Skizzen, ab und zu mit Förderanträgen und ähnliches auf. Und dann kriegen die eine fertige Mappe von mir, wo alles steht. Welche Materialien, welche Lieferanten, welche Produkte, Systeme, welcher Impact das bringt und sonstiges verpackt von mir in einer Mappe, sagen wir mal so.
Klasse, das klingt sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, du bist ja dann auch viel unterwegs und so wie ich dich verfolge, jetzt bei deinen Posts und bei deinen Veröffentlichungen, dann schlägst du auch immer wieder den Bogen in die Geschichte oder zur Geschichte, also wie wir früher mit Wasser auch umgegangen seien. Im Endeffekt machst du das so über ich sage jetzt mal ganz Europa verteilt, haben wir früher Wasser anders behandelt als heute, also vielleicht sogar besser?
Viel, viel besser, würde ich sagen. Das Verhältnis zu Wasser war damals, sagen wir, das war das Lebenselixier sozusagen. Also wenn man so die großen Städte guckt, die sind entweder an einem Fluss oder an einem Meer, wo wir immer den Zugang zu Wasser haben. Mhm. Wenn wir auch sehen, auch so wassergebundene Wegedecken, die gab es ja schon seit den Römern. Bloß, das ist dann irgendwann mal untergegangen, wo man gesagt hat, wir haben nur noch Versiegelung, das Wasser muss weg, wir wollen das gar nicht mehr halten. Deswegen auch die ganzen Kanalisationen, die überlastet sind heutzutage. Weil man einfach nicht mit dieser Menge an Wasser gerechnet hat durch den ganzen Klimawandel, der uns betrifft.
Also das klingt ja so ein bisschen und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Wasser eher zum Feind geworden ist. Also früher fanden wir super und haben eben da gesiedelt, wie du es gerade sagtest, wo es Wasser gab, aus unterschiedlichsten Gründen und haben es geschätzt, genutzt, verschmutzt, ja auch immer. Und heute versichern wir uns gegen Wasserschäden und zwingen das Wasser in Kanäle. Wie, aus deiner Sicht, wieso hat sich das Verhältnis zum Wasser so dramatisch verändert?
Was ich das sehe, der Hauptgrund ist einfach dadurch, dass, sagen wir, ich nehme mal die Landwirtschaft als Beispiel. Ein sehr wichtiger Zweig, aber auch die Maschinen und die Anforderungen und alles dadurch wurde größer. Das heißt, wir brauchen mehr Leute, die wir versorgen müssen. Ich brauche größere Maschinen und dazu brauche ich eine größere Straße, die dann gemacht wird. Und natürlich sagt man dann, okay, ich baue direkt eine Asphaltstraße da drauf. Das heißt, das Wasser muss im ersten Moment weg. Und so geht's auch in der Stadt. Ich habe ein Neubaugebiet. Auch hier in der Region sehe ich das noch ganz oft. Ich habe ein Neubaugebiet und dort ist alles entweder gepflastert, halt mit endfugigen Pflasterstein, oder ist es komplett alles in Asphalt oder Beton, wo man sagt, wenn sich das im Sommer aufheizt, ich arbeite viel auch gerne mit durch verschiedene Doktoren und Professoren, mit denen ich zu tun habe, suchen wir immer die Klimazwillinge der verschiedenen Städte. Und ungefähr wurde gesagt, 2035 haben wir das Wetter von ungefähr von Barcelona. Das heißt auch mal ein Sommer mit 42 Grad, was nichts Ungewöhnliches mehr sein wird mit dieser trockenen Luft, die dann vorherrscht. Und dann sagen wir, die ganze Stadt hat sich jetzt aufgeheizt. Und dann wären wir froh, wenn wir das Wasser nicht abführen, sondern in der Stadt lassen.
Ich habe kürzlich einen interessanten Vortrag eines Meteorologen gehört, der gesagt hat, wir müssen anfangen, auch er hat sich selber einbezogen als Meteorologen, nicht mehr linear zu denken, was wir bisher gemacht haben, wenn sich irgendwas entwickelt, also lineare Entwicklung. Jetzt Temperaturen, eben wie du sagst, ist 2035, haben wir dann 42 Grad, das ist Temperatur von Barcelona, sondern wir müssen exponentiell denken, weil das einfach im Moment so rasant voranschreitet, dass das linear nicht mehr funktioniert. Fand ich einen interessanten, wenn auch ein bisschen erschreckenden Ansatz.
Deswegen sagen wir immer viel bei der Planung, wenn es auch die Planung von Sträuchern und Bäumen gibt, der Baum soll ja nicht dort 2 oder 10 Jahre sein. Der Baum wird dort 30, 40 oder länger stehen, so dass wir sagen, bitte denk schon daran, dass sich ja immer das Klima ändert und bitte plant auch andere Arten dabei ein.
Das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Da werde ich vielleicht auch nochmal irgendwann drüber sprechen, weil das ist tatsächlich dieses Schwierige, ne? Auf der einen Seite heißt es, du sollst heimische Sachen setzen, im schlimmsten, oder nicht im schlimmsten Fall, aber in manchen Vorgaben auch autochthon, was dann ja sehr regional begrenzt ist. Und das funktioniert halt teilweise einfach nicht mehr, weil wir heute Arten setzen müssen, die nicht aus Süddeutschland, sondern eben noch weiter von unten kommen und das noch besser aushalten, diese hohen Hitzetemperaturen. Also wir haben kürzlich auch schon ganz andere Insekten hier im Garten gefunden, wo man sagt, okay, du gehörst eigentlich in den Süden und jetzt bist du hier.
Das hatten wir auch. Wir haben einen Besuch gehabt in Süddeutschland bei einer befreundeten Familie und da hatten wir eine Gottesanbeterin. Hätte ich sonst außer im Insektenmuseum nie sowas gesehen, in freier Wildbahn.
Ja, ja, und in Italien laufen die haufenweise rum und ja, jetzt sind sie so langsam bei uns dann angekommen. Gut, im Breisgau, im Freiburger Raum vielleicht auch schon. Aber naja, gut. Wenn wir jetzt also dieses Verhältnis sehen zu Wasser, das sich ja dann doch dramatisch verändert hat, müssen wir lernen, wieder spielerischer mit Wasser umzugehen? Also diese Angst vorm Wasser zu nehmen. Ich habe das in einer Episode mit einem Planer, der größere Bauvorhaben plant, also Erschließungen und sowas gemacht hat. Und der hat es halt ganz klassisch als Bauingenieur gelernt, wie man Kanäle plant, wie man sie baut, wie man sie berechnet. Und der bei mir im Podcast auch gesagt hat, wir müssen völlig anders bauen heute. Das Wasser muss da bleiben, wo es fällt.
Ja.
Und kann nicht so weggeführt werden. Das funktioniert nicht mehr. Also wir müssen ganz andere Wege gehen. Verlinke ich auch. Ist eine sehr spannende Folge gewesen, finde ich. Wie müssen wir aus deiner Sicht lernen, mit Wasser umzugehen? Also mir kommen dann so ad hoc so Gedanken wie Wasserspielplätze oder Menschen wieder ans Wasser ranführen. Also dass man dann irgendwie auch merkt, nicht nur den Wert, sondern auch den Spaß am Wasser, nicht die Angst.
Ja, der Spaß am Wasser ist wichtig, weil wenn man sieht, die Freibäder sind ja voll. Und wenn ich das bei uns am See oder am Fluss sehe, die sind auch alle voll. Das heißt, die Menschen brauchen das Wasser und sind darauf angewiesen. Und die Angst, ich würde mal das Thema vorher angreifen, das ist nicht die Angst, das ist eher, wir haben das immer schon so gemacht. Das höre ich immer viel bei Kommunen, bei Städten und auch bei einigen Planern. Deswegen habe ich mir es auf die Fahne geschrieben. Ich bin ja viel auf Klimakonferenzen und Klimagipfeln unterwegs, wo ich die Vorträge halte, die Angst zu nehmen, dass es da keine Angst dahinter ist. Wir müssen umdenken, es ist eine andere Zeit und wir können nicht mehr so weitermachen, wie es ist. Und einfach das aufzuzeigen, das ist, sagen wir mal, nicht eine Angst, das ist eine, ich würde sagen, eine Unsicherheit oder eine Nichtwissenheit, was heutzutage alles möglich ist, weil, sagen wir mal, vieles seit den 50er, 60er Jahren war es, wir müssen Wasser weg, versiegeln.
Wie kriegst du das hin? Ich denke, gerade diese Veränderung, da tun wir uns ja extrem schwer. Also nicht nur wir Deutschen, wir machen es, glaube ich, gefühlt extrem, dass wir an Alten festhalten. Haben wir schon immer so gemacht. Und wie kriegst du die dazu, dass sie eben rauskommen aus dieser Komfortzone? Ich habe es vom Andreas Stowers her erzählt, der gesagt, dann lass uns einfach mal 100 Meter machen und dann gucken wir mal. Aber wie schaffst du das?
Also vieles mit Praxis. Also Theorie ist es schön. Das heißt, wenn ich dort bin, auf Klimakonferenzen oder auf Messen oder ähnliches, das ist halt viel Theorie, bisschen was zeigen, aber die Arbeit beginnt für mich danach. Das heißt, ich gehe dahinter, ich möchte in den Städten sein, ich möchte ihnen zeigen, das ist alles unverbindlich. Das heißt, zum Beratungsgespräch, wenn ich das erste Mal da bin, da gibt's auch kein Geld, also nehme ich kein Geld für. Das heißt, ich komme an, ich zeige, was alles möglich ist mit Wasser in Verbindung mit den ganzen Materialien und ähnliches. Und dann muss die Entscheidung kommen, dass sie sagen, jo, wir wollen jetzt, weil das haben sich ja viele Städte auf die Fahne geschrieben, ob es jetzt die größeren Städte sind oder die kleineren. Wir wollen Schwammstadt werden bis 2035. Wir wollen Schwammstadt werden bis 2040, weil mit dem, was alles zu tun ist in unseren Städten, glaube ich leider nicht, dass es noch bis 2050 schaffbar ist, dass eine Stadt komplett Schwammstadt ist vor den größeren Städten.
Gibt es denn eine Definition für Schwammstadt, die dann tatsächlich auch greifbar ist? Also wo man sagt, 100% Regen fällt, 60 müssen gespeichert werden im Schwamm. Oder ist das eine sehr schwammige
Verzeihung,
aber das muss ich sagen, eine sehr schwammige Definition.
Das ist eine sehr schwammige Definition. Wo fängt die Schwammstadt an und wo hört sie auf? Zum Beispiel für mich, der tagtäglich damit arbeitet, wenn ich eine Entsiegelungsrate von 70% hätte, mit ganz viel Stadtgrün drumherum, würde es mir reichen. Die Bus- oder die Hauptstraßen und sowas oder die Nebenstraßen oder Einfahrtstraßen, die können ja so bleiben. Aber alles, was vom Haus ist, im Park ist, irgendwelche Bühnenshows und ähnliches, das kann man alles entsiegeln. Weil wozu brauche ich dort Asphalt?
Mhm. Nun reden wir quasi ja auch von den Städten. Du hast es ja auch gerade gesagt, die Städte, die du dann berätst und die Schwammstadt, die wir ja haben. Wie sieht das denn bei den ländlichen Kommunen aus? Haben die da gar kein Bedürfnis, weil sie im Endeffekt so viel Landschaft drumherum haben, dass wir dann eher eine Schwammlandschaft brauchen? Aber in der Kommune ist es eh nicht zu warm?
Sagen wir mal so, ich finde die kleineren Gemeinden, wir müssen differenzieren immer in zwei verschiedene ländliche Räume. Einmal habe ich die Kleinstadt, wo ich wirklich die Kirche im Dorf habe, zwei Einkaufsläden und eine Bushaltestelle. Die haben keinen Klimaanpassungsmanager. Das könnten sich auch heute gar nicht leisten. Das heißt, die leben mit den Maßnahmen, die irgendwo vom Kreisamt oder ähnliches entschieden werden. Das heißt, denen zu helfen, das wird schon viel helfen. Ob es da ist, das hatten wir ganz viel in der landwirtschaftlichen Infrastruktur. Das heißt, wir haben Asphalt und links und rechts von der Straße bauen wir einen Meter wassergebundene Wegedecke, damit, wenn sich zwei Autos oder sagen wir eine Landmaschine mit einem Auto trifft, keine Angst haben muss, dass ich gleich in den Graben falle. Und dann haben wir die Städte, die einen Klimaanpassungsmanager haben und dort auch was machen wollen. Dort ist aber viel dann Nichtwissenheit. So erlebe ich das, weil das, sagen wir mal, nicht die Prio-Thema 1 ist in Städten, die ein bisschen größer sind.
Okay. Jetzt nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht gesehen, aber sagst du aus, um die Städte zukunftsfähig zu machen, sollte das zu Prio 1 werden oder muss es?
Auf jeden Fall. Also das ist erstes, was wir haben, sagen wir mal, ich beziehe mich mal ein bisschen auf die Stadt, durch viel Grau vom Asphalt, durch die Hitze, vom Beton, leiden ja auch viele Menschen an psychischen oder depressiven Verstimmungen oder ähnlichen. Es ist ja bewiesen, dass wenn man rausgeht und viel Grün sieht, macht es eine positivere Stimmung. Mal sich zu erden, mal über den Rasen zu laufen, barfuß oder sowas, das tut auch richtig, richtig gut. Die Probleme haben wir am Land weniger. Ich habe schon im Land gelebt. Ich wohne jetzt in der Stadt und ich merke das immer wieder, dass mal so 30 Minuten, 15 Minuten Natur täglich tun mir sehr, sehr gut. Mal so ein Spaziergang durch den Wald, das bringt mich wieder runter auf klare Gedanken. Der Sauerstoff, der füllt die Kälte drumherum, die Geräusche von den Tieren und ähnliches, das ist einfach so ein unbeschreibliches Gefühl. Das zweite ist, wir haben viele große Logistikzentren oder wir haben auch viele große Büros komplett aus Glas oder ähnliches, wo wir dann sitzen, sagen wir mal, wie im Zoo. hinter einer Glasscheibe, die sich auch immer aufwärmt und ähnliches. Das heißt, auch im Thema Mitarbeiterhaltung finde ich das Thema blau-grüne Infrastruktur sehr, sehr wichtig. Wenn die Mitarbeiter mal eine halbe Stunde Zeit haben, Mittagspause zu machen und sitzen draußen im Pavillon, der komplett grün ist, drumherum vielleicht irgendwie was angelegt mit Wasser, man hört Wasser plätschern, das würde die schon beruhigen und das würde denen auch schon eine Möglichkeit geben, sich, sagen wir mal, mehr zu integrieren. Und ich würde auch stark davon ausgehen, dass auch die Leistung der Mitarbeiter dadurch steigern würde.
Das ist eine schöne Überleitung, weil im Endeffekt ist das ja Hilfe zur Selbsthilfe, wenn man das so möchte. Also wenn ich jetzt von als unternehmerisch denkender Mensch sage, ich habe hier meine Mitarbeitenden, denen will ich es angenehmer machen, weil wir zum Beispiel in einem Industriegebiet sind. Ich mache eine Dachbegrünung, ich mache eine Fassadenbegrünung, ich mache eine begrünte Laube. Dann ist es ja Hilfe zur Selbsthilfe. Ich tue gleichzeitig was für die blau-grüne Infrastruktur. Was, das ist ja, kann ja auch ein Vorbild für eine Stadt sein, ne? Zu sagen, ja, guck mal, hier die Unternehmen tun was, kann die Stadt ja vielleicht auch was machen oder sie kann es fördern, wie auch immer. Was können denn die Bürgerinnen und Bürger in den Städten tun, vielleicht so niederschwellig, um zu sagen, wir bringen auch ein bisschen was mit. Wir machen es auch ein bisschen blau-grüner.
Was ich immer schön finde, das habe ich auch bei uns gemacht auf dem Balkon, den halt komplett grün, mit heimischen Pflanzen, mit bisschen, sagen wir mal, zur Selbstversorgung, Tomaten, Gurken, Chili, Paprika und ähnliches. Einfach mal ein bisschen anpflanzen. Wir haben eine Katze zu Hause, die geht rein und im Sommer sitzt sie da, kann das beobachten, hat auch diese Kühle. Ich muss keine Angst haben, dass die pralle Sonne auf die knallt oder ähnliches. Andersrum kann ich sagen, wenn ich ein Haus habe und die Einfahrt, muss sie gepflastert werden. Ich mache da eine wassergebundene Wege drauf. Die erstens ist sie günstiger. Im Vergleich zu Asphalt oder Pflasterstein oder Beton ist eine wassergebundene Wegedecke ein Drittel günstiger. Und die Pflege, die ich da aufwenden kann, die ist eigentlich minimal. Ich ziehe die Wegedecke ab oder gehe nochmal mit einer Walze drüber und alle kleinen Ausgleichungen, die ich bei Beton oder Pflaster nicht machen könnte, kann ich sofort selbst erledigen. Ich bewässere die Stelle, bringe neues Material rein, fahre mit der Walze drüber, that is.
Das ist im Endeffekt ja eine super Ergänzung zu deinem zweiten Standbauern mit den Häusern, weil dann bist du ja direkt am Puls, also sprich bei den Menschen, die dann außenrum auch noch was machen müssen, und denen kannst du gleich sagen, macht eine wassergebundene Stecke statt im Asphalt oder?
Ganz viel. Wir machen das auch bei der Sanierung, die wir haben, dass wir sagen, okay, es gibt viele Fördermöglichkeiten, um sein Haus nach KfW fördern zu lassen, ob es 45 oder 40 ist. Und zum Beispiel haben wir gesagt, wir müssen den Standard schon so hoch halten, dass unsere Konstruktion von den Modulhäusern KfW 45 förderbar ist. Natürlich kommt dann darauf an, habe ich eine Solaranlage, eine Dachbegrünung, drumherum irgendwas, damit ich die Förderung kriege. Aber so viel muss sein, dass wir sagen, auch mit den Materialien, dass sie natürlich sind. Den Wald, den wir bewirtschaften, da ziehen wir das Holz raus und wir machen nur das, was uns, sagen wir mal, die Mutter Natur gibt in diesem Jahr. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die Bäume alle gesund sind, dass wir die auch verarbeiten können und auch immer wieder aufforsten.
Das ist auch ein spannender Ansatz. Wenn du, weil du ja so viel unterwegs bist, gibt es für dich so ein Leuchtturmprojekt, wo du sagst, boah, das habe ich gesehen, das will ich auch. Das ist ein Ziel, das möchte ich auch erreichen. Also so, ob das jetzt ein Land ist oder eine Stadt oder wie auch immer.
Wo ich immer sehr positiv überrascht bin von, das sind die skandinavischen Länder. Ob es jetzt Dänemark, Schweden, Norwegen oder Finnland ist. Die haben es gelernt und gelebt, alles grün zu machen, so wenig wie möglich zu versiegeln. Und die haben dieses Thema Schwammstadt oder blau-grüne Infrastruktur, die erst in Deutschland, sagen wir mal, die letzten Jahre gekommen sind, das machen die schon seit 30 Jahren. Oder wenn ich Richtung Belgien und Niederlande gehe, die eigentlich schon, die Menschen aus den Niederlanden, die wohnen schon unter Meeresspiegel und haben gelernt, mit Wasser zu leben, ihre Strukturen zu machen, wie ein Schwamm, damit man nicht, sagen wir mal, nicht Land untergeht. Das finde ich immer faszinierend und das ist auch das, was mir Spaß macht, weil ich finde, in unserer Branche, die wir haben, wir tun alle was dazu, um die Welt ein bisschen ein Stück besser zu machen. Deswegen sehe ich uns auch nicht als Konkurrenten, sondern als Partner. Man kann von jedem profitieren, der in diesem Bereich da ist. Es geht zum Schluss nur noch, die Puzzlesteine oder die Mosaiksteine zusammenzufügen zu einem großen System. Und da gehören alle dazu.
Also der Blick über die Grenze ist manchmal schon ganz sinnvoll.
Ja.
Es ist ganz spannend, weil du das gerade mit Holland, also Niederlanden und Ähnlichem sagst, weil ich habe mit dem Dr. Dirk Meyer über die Niederungen und die Entwässerung gesprochen. Also wohin mit dem Wasser war das? Das ist ganz spannend, weil das kommt auf uns in Schleswig-Holstein ja auch zu. Also ich meine, wir haben auch diese Situation, dass wir Niederungsflächen haben, die entwässert werden und werden müssen, damit sie überhaupt noch bewirtschaftbar oder belebbar bleiben. Und da wird auch noch einiges auf uns zukommen. Das ist sehr spannend.
Auch sehr viel im Tourismusbereich, wo du gerade Schleswig-Holstein ansprichst. Ich war vor 2 Monaten war ich in Weißenhäuser Strände. Im Tourismus, und da geht es auch dafür. Die haben ja vieles angefangen umzubauen, Richtung der Düne runter oder bei sich selbst, um das attraktiver zu machen. Und dort durfte ich auch einen kleinen Vortrag halten, auch mit den Leuten vor Ort mal drüber zu gehen und die kleinen Problemchen aufzeigen, die man noch besser machen könnte. Weil ich finde, die haben das schon sehr gut gelöst.
Ja, ich glaube auch, die haben das schon sehr gut angefangen. Da ist natürlich auch, da ist es wieder privat, ne?
Ja.
Also von daher geht, glaube ich, auch viel aus dieser Richtung. Ich habe einen kurzen Schwenk, weil wir so langsam zum Ende kommen, aber ich habe noch 2, 3 Fragen und eine Idee, wo ich gerne mal deine Meinung dazu hören würde, weil ich habe mit Michael Messner 2 gesprochen über den neuen Wassergarten, also Wassergarten 2.0 und den Umgang mit Wasser in unseren Gärten. Und die These, die ich aufgestellt habe, ist, können wir uns Wassergärten überhaupt noch leisten? Also ich meine, du bist viel rumgekommen, du hast viele Wassergärten auch gesehen, also auch historische Wassergärten gesehen, wie wir mit Wasser umgegangen sind. Können wir uns das leisten oder müssen wir sie sogar leisten, weil sie Teil der blau-grünen Infrastruktur werden können sollen? Also private Gärten mit Pool, mit Schwimmteich, mit Koi-Teich, was auch immer, als Teil einer blau-grünen Infrastruktur, glaubst du, das wäre denkbar?
Das wäre denkbar, aber nicht so, wie wir das gemacht haben. Also beim Pool wäre ich jetzt raus, weil das ja wieder Versiegelung ist. Das heißt, ich schaffe einen Raum da, wo eigentlich ein Raum vorher, der unentsiegelt war. Ich bin da eher, das habe ich bei mir, wo wir aufgewachsen sind, viel gehabt mit so kleinen, wie soll man das sagen, so Tümpel. Ich weiß nicht, ob das Wort was sagt. Das heißt, ich habe Wasserflächen vor Ort, die nach unten hin fest sind, zum Beispiel durch Lehm oder ähnliches, auch bei mir im Garten. Dort fällt Regen rein und das schafft dann auch die ganze Strukturen drumherum mit den Insekten, mit den Tieren, mit den Froschen, mit den Kröten, mit den Molchen, die drumherum sind. Und den kann man ja so weit wie möglich gestalten. Das heißt, ich muss nicht auf die klassische Plastikabdeckung gehen und sage, jetzt möchte ich da was haben, sondern gibt es viele andere naturfreundliche Sachen, die man dort machen kann. Und sagen wir mal, so ein Swimmingpool, ja, ist schön, aber ist der Wasserverbrauch. Ich arbeite dort auch nicht mit Regenwasser, ich arbeite da mit Wasser, was wir für den Alltag brauchen. Kochen, essen, trinken und ähnliches. Und das ist mir dazu schade für.
Okay, das ist spannend. Und auch das ist sicherlich ein Ansatzpunkt. Also ich finde die Idee, dass man sagt, auch die Privatgärten werden so ein bisschen nach Pareto 80-20 vielleicht irgendwie doch auch mit eingezogen, weil es vielleicht ein Wasserspeicher sein kann oder als Art Retention gelten könnte. Auch da wäre ja eine versiegelte Fläche dann in dem Fall gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, da kann man natürlich vortrefflich auch drüber streiten. Wenn du so drüber nachdenkst, über das, was du bisher gesehen hast, gibt es da eine Geschichte ums Wasser, wo du sagst, das war einfach so lustig oder so spannend oder auch so traurig, dass du uns die gerne teilen möchtest oder mit uns teilen möchtest?
Ja, sehr gerne. Also sagen wir mal aus der privaten Hinsicht mit Wasser, alles richtig cool. Also alles, was mit dem Thema Wasser zu tun ist. Schwimmen, eine Schlacht mit Wasserpistolen oder mit Wasserbomben auf sich werfen. Da kann man sich auch, sagen wir mal, im heutigen Alter, wenn die Kinder kommen und dann einen nass machen, dann kann man sich schon wieder so in dieses Kindliche wieder reinfühlen. Weil ich finde, es ist immer schlecht, wenn das innere Kind stirbt. Das muss immer da sein, das muss man auch mal rauslassen. Und mal so 10 Minuten rumzutrollen, Spaß zu haben, rumzualbern, das ist richtig gut. Was mich vieles traurig macht, das habe ich in den Hinsicht, wenn ich mit dem Thema blau-grün Infrastruktur, da bin die Potenziale, die halt nicht genutzt werden, weil ich dann sehe, okay, hier ist einfach so viel versiegelt, drumherum ist gar nichts, das Wasser, das hat keinen Weg. Das heißt, jemand hat versucht, dort was zu machen, aber das Wasser sucht sich immer seinen Weg. Und das heißt, ich gehe einen Abgrund runter und die halbe Decke ist gerissen und ausgespült. Das Wasser macht ja von nichts Halt. Das kriegt ja so eine Geschwindigkeit rauf, dass alles, was da im Weg ist, wird einfach ausgeschwemmt.
Ich sage dazu immer, Wasser hat einen kleinen Kopf, aber einen ganz schön dicken, kommt überall durch.
Ja, das ist so.
Ja, Das ist schon manchmal auch sehr, sehr eindrucksvoll, aber manchmal auch ein bisschen beängstigend, wenn man sieht, wo es überall durchkommt. Gibt es denn etwas, wo du bei deiner Arbeit, bei deiner Beratungstätigkeit, bei deinen Vorträgen auf Vorurteile oder auf Argumente, auf die du immer wieder stößt? Also außer dem Argument, das haben wir schon immer so gemacht, das ist ja so mit das ist nicht wirklich kreativ. Aber gibt es eins, wo du sagst, naja, das kommt immer wieder auf mich zu?
Das Thema, was immer wieder kommt, wenn es nicht ist, wir haben es immer gemacht, was sind denn die Kosten? Und da muss man auch wirklich sagen, wenn ich im Bestand arbeite und die Sachen minimiere, natürlich könnte es sein, so einen Retentionskörper anzulegen, der ist in erster Hinsicht sehr, sehr teuer. Wenn ich mir aber überlege, ich habe einen ganzen Parkplatz, ob es jetzt im Supermarkt ist oder auf dem Baumarkt, und ich habe da drunter einen Retentionskörper mit einer Wasserspeicherung. Das heißt, dadurch, dass die Fläche oben drauf nicht versiegelt ist, darf ich meine Ladenfläche größer machen, sodass diese Maßnahme eigentlich innerhalb von 2 bis 3 Jahren sich selbst bezahlt hat. Mhm. Was auch einen positiven Aspekt hat, dass die Menschen, die im Sommer über den Parkplatz laufen, nicht diese Hitze haben und nicht denken, ich muss jetzt schnell ins Auto oder ähnliches. Und wenn da die Arbeit mit einem kleinen Park, mit Bäumen oder sonst was ist, ist die Atmosphäre drumherum schöner, aber auch, ich verbringe länger Zeit und kaufe vielleicht mehr. Das ist immer so das Argument, was ich bei den großen, sagen wir mal, Playern sehe im Bereich Lebensmittel, Baumärkte oder ähnliches.
Und wenn dann das Klima im wahrsten Sinne des Wortes besser ist, hält man sich da auch gerne auf und dann hat vielleicht auch die Gastronomie ein bisschen was davon. Oder wir haben wieder belebte Innenstädte. Wenn wir uns in 3 Jahren wieder hören, wo stehen wir dann mit der blau-grünen Infrastruktur? Was glaubst du?
Also ich hoffe nicht auf den Punkt, wie wir jetzt sind. Also ich hoffe schon, dass wir auch jetzt zum Beispiel in April ist eine neue Fördermöglichkeit gekommen, wo Städte ihre Projekte einreichen können und bis zu 80 Millionen ist der Topf groß. Was man mit 80 Millionen schon bewegen könnte innerhalb mehrerer Städte in Deutschland, das sehe ich schon sehr, sehr stark. Und dass wir vielleicht in 3 Jahren sagen, okay, wir müssen unser Verhalten überändern. Ich würde nicht sagen, dass wir in 3 Jahren sagen, es ist alles super, wir machen jetzt alle blau-grüne Infrastruktur und freuen uns. Es muss erstmal, sagen wir mal, der Klick gemacht werden. Und wenn der in 3 Jahren wenigstens bei jedem Dritten kommt, der in diesem Bereich mit Entscheidung oder mit Planung oder Architektur zu tun hat, dann wäre ich schon sehr, sehr glücklich drüber. Weil die legen den Baustein für die nächsten Generationen. Das heißt, wenn die den Klick haben, werden die den Nächsten, den die ausbilden oder nach dem Studium da haben, das so beibringen, dass es immer weiter steigert, bis wir irgendwann mal Leute haben, die vollkommene Experten sind, so wie wir das in anderen Ländern auch haben.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl bei den Gesprächen, die ich jetzt führen darf, dass uns ein Netzwerk haben. Wir haben ganz viele verschiedene Netzwerke. Ich habe mit Konstantin Stamm über das blaue Netzwerk gesprochen. Das ist eben das maritime Netzwerk. Wir haben die blaue Bioökonomie hier oben, relativ viel in Schleswig-Holstein, auch wieder ein Netzwerk. Wir haben das grüne Netzwerk. Das sind die Galabauverbände oder die Baumschulverbände oder die Architekten, Landschaftsarchitektenverbände oder sowas. Aber so ein blau-grünes Netzwerk, wo die beiden irgendwie zusammenkommen, das haben wir gefühlt noch nicht.
Das habe ich auch sehr selten gesehen. Also ich bin auch Mitglied in einigen Vereinen, ob es im Bund ist, ob es bei NABU ist oder beim Klimafrieden, wo es dieses Thema gibt. Und da ist es wichtig, diese Brücke zu schlagen von Menschen, die auf der Baustelle sind, wie Gala, Bauer oder ähnliche Personen, bis hin zu Ingenieuren, Architekten, Planern und den Kommunen. Wenn wir diese 3 Menschen an einem Tisch bringen würden, da wäre schon viel mitgemacht, weil jeder kann seinen Bericht, sagen wir mal, reporten von unten nach oben und von oben nach unten. Und da kann man sich gemeinsam Pläne und Ideen ausdenken, was uns alle nach vorne bringt. Weil ich finde, das Thema ist, wir müssen mehr miteinander sprechen. Wir sind in einer Zeit, die jetzt geprägt ist durch viele verschiedene Sachen, so auf digitale Sachen umgestiegen. Es ist einfacher, mal eine E-Mail zu schreiben, eine WhatsApp zu machen, aber den großen Impact ist, an einem Tisch zu sitzen und einfach mal gemeinsam zu sprechen. Und da kommen die besten Ideen raus.
Zuhören. Ist auch so ein Punkt, wo ich finde, ist sehr wichtig. So, wir nähern uns jetzt ganz fließend dem Ende unseres Gesprächs. Die Stunde ist fast rum. 2 Fragen.
Hat man nicht gedacht.
Nee, das geht so schnell und das war so spannend und du hast noch so viel zu erzählen. Und ganz oft, ich biete ja meinen Gästen immer wieder an, wir können auch gerne noch zweites Mal sprechen, wenn wir uns noch mal ein Thema raussuchen, wo wir ein bisschen tiefer im wahrsten Sinne des Wortes eintauchen wollen. Dann reden wir einfach noch mal. Ich bin ja neugierig, ich höre immer wieder gerne was Neues. Und du hast ja wirklich eine Menge zu erzählen. Jetzt trotzdem nochmal zum Ende hin. Ich bin neugierig. Ich habe es gerade gesagt.
Ja.
Gibt es einen Lieblingswasserplatz bei dir? Also einen Platz am Wasser, wo du sagst, ja, da muss ich immer hin.
Für mich persönlich, weil ich auch aus der Region komme, hier das Steinudermeer.
Ah, okay.
Das ist nicht weit von mir. Mal ab und zu machen wir so eine kleine Fahrradtour. Da ist man auch innerhalb einer guten Zeit dann auch dort mal ein Eis essen und einfach mal am Wasser sein. Auch die Kühle, die da ist, mal hinsetzen, mal ein bisschen planschen, mal ins Wasser gehen oder ähnliches. Das beruhigt mich. Anstatt, was mir schon viel hilft, ich setze mich auf die Bank und kann einfach ins Weite gucken Richtung der Insel. Das beruhigt, das entspannt und das ist einfach richtig toll.
Und man glaubt nicht, was da los ist an Wasservögeln. Es ist unglaublich.
Sehr schön. Also immer sehr schön anzusehen, was da auch alles passiert. Auch die ganzen, sagen wir mal, Tiere, die drumherum sind. Die haben ja einen schönen Schmetterlingspark mit Insekten drin und ähnliches. Also ich finde das sehr, sehr schön, das Konzept, was drumherum ist, gebaut, einfach nah am Wasser zu sein.
Ja, super. Okay, also dein Lieblingsplatz am Wasserstein oder Meer ist zu empfehlen. Den könnte man jetzt schon fast als Tipp nehmen, denn zum Abschluss des Gesprächs stelle ich meinen Gästen ja immer noch mal die Frage, hast du noch 3 Tipps für unsere Zuhörenden, wenn sie sich mit dem Thema heute, in dem Fall blau-grüne Infrastruktur, beschäftigen möchten? Dann her damit.
Ja, sehr gerne. Der erste Tipp wäre, gerne bei mir auf LinkedIn gucken. Ich poste eigentlich wöchentlich 2 bis 3 Beiträge, dass man sich mal informieren kann, was ist das oder ähnliches. Das zweite ist, sich mal mit den Maßnahmen vor Ort kundigen. Ich kenne viele Bürgervereine, die vor Ort eine Infostelle haben, wo die sich einmal im Monat treffen. Was kann man Grünes, Schönes machen bei sich? Ob es eine Gartentherapie ist, ob es Umbau der Gärten ist, ob es irgendwas für die Stadt ist. Und als drittes würde ich ganz gerne verweisen, ich habe einen kleinen Klimaratgeber geschrieben für Städte, Kommunen und private Haushalte, der kostenlos bei mir auf der Webseite zum Download ist. Den könnt ihr euch gerne downloaden. Da stehen Checklisten drin, da stehen Informationen drin von A bis Z, was das ist, was das macht und was das für einen Nutzen hat. Und einfach mal ums Haus rumgehen und gucken mit der Checkliste, wie weit komme ich, was habe ich schon abgedeckt oder was könnte ich besser machen.
Super, und das machen wir und der wird auch verlinkt, so damit ihn auch jeder findet und gleich mit einem Klick sich das runterladen kann und dann einmal bewaffnet mit Checkliste und Kugelschreiber ums Haus rennt und vielleicht das Kind mitnimmt und sagt, komm, lass uns mal gucken, wir machen Abenteuer draus, was wir bei uns im Garten alles so entdecken.
Das kann super. Das wäre super.
Super, Alexander, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst und so viel über die blau-grüne Infrastruktur erzählt hast und dadurch dieses doch etwas sperrige Thema sehr viel lebendiger gemacht hast. Vielen Dank.
Super, ich danke auch, dass ich dabei sein konnte, dass ich ein bisschen zu meiner Aufklärungsarbeit leisten konnte, weil wir machen das für uns alle und nicht nur für gezielte Bereiche.
Ja, super. Und für euch da draußen, wie immer, am Ende bleibt mal zu sagen, vielen Dank, dass ihr mein oder unser Gast wart heute in diesem Fall und zugehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr eine Bewertung da lasst, überall dort, wo man Podcasts bewerten kann. Das hilft mir sehr und meinem Podcast. Und wie immer, bleibt im Strom. Tschüss.
Tschüss.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.